Deutschlandfunk.
Die Nachrichten. In Frankfurt am Main beginnt heute die weltgrößte Buchmesse. Rund 9600 Aussteller aus 107 Ländern präsentieren 6 Tage lang 3000 Titel, darunter 80.000 Neuerscheinungen. Schwerpunktthema ist Portugal, dessen Staatspräsident Sampaio zur Eröffnung erwartet wird. Außerdem kommen mehr als 40 portugiesischsprachige Autoren nach Frankfurt.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Am Mikrofon weiterhin Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. Wir wollen es gleich noch einmal versuchen zum CDU-Parteitag in Leipzig. Ein Gespräch mit Vera Lengsfeld zu führen, inzwischen CDU-Bundestagsabgeordnete, vormals Bündnis 90, die Grünen. 8 Uhr und 13 Minuten, die Telefonleitungen nach Leipzig sind offenbar immer noch überlastet. 8 Uhr und 21 ist es inzwischen, Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Auf dem Parteitag der CDU in Leipzig gab es gestern die erwarteten Standing Ovations für Helmut Kohl. Auch wenn die Rede des Parteichefs und Kanzlers viele Delegierte offenbar enttäuscht hat. Kohl wirkte wohl etwas kraftlos, der Funke sprang nicht so richtig über. Am Telefon in Leipzig begrüße ich nun, und ich will hoffen, dass die Leitung diesmal hält, Vera Lengsfeld, CDU-Abgeordnete in Bonn, früher bei den Grünen, davor Bürgerrechtlerin in der DDR. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Lengsfeld, im Gegensatz zum Kanzler haben Sie sehr viel Beifall, spontanen Beifall von den Delegierten bekommen. Die Partei hat Sie offensichtlich ins Herz geschlossen.
Ja, darüber freue ich mich auch sehr.
Haben Sie denn auch die Partei ins Herz geschlossen?
Das kann man schon sagen, dass die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht.
Was ist der Grund dafür? Immerhin waren Sie früher bei den Grünen, die stehen bekanntlich für andere politische Positionen, jetzt fühlen Sie sich in der CDU wohl.
Ja, ich habe aber immer gesagt, ich habe die Partei gewechselt, aber nicht meine Meinung geändert. Und ich bin auch in der CDU umweltpolitisch aktiv und tätig und habe auch schon meinen ersten umweltpolitischen Antrag im Bundestag eingebracht. Das sind natürlich zugegebenermaßen ganz andere Bedingungen als bei den Grünen, aber ich habe in der CDU sehr gute Umweltpolitiker getroffen mit sehr nachdenkenswerten Konzepten und mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten.
Sie haben ja damals, Frau Lengsfeld, gegen den Einigungsvertrag gestimmt, beziehungsweise waren gegen den Einigungsvertrag, und dafür war ja die Union unter anderem mitverantwortlich. Diese Kritik, diese Einstellung hat sich geändert.
Erstens war für den Einigungsvertrag auch die SPD mitverantwortlich, obwohl sie das heute nicht mehr so gerne zugibt.
Aber nicht die Grünen.
Nicht die Grünen. Ich habe gegen den Einigungsvertrag gestimmt, und zwar unter anderem wegen einer Festlegung, die für Ost und West zweierlei Bergrecht festgelegt hat. Es sollte in der ehemaligen DDR das DDR-Bergrecht weiter gelten, weil das für die Abbaufirmen sehr günstige Konditionen erhielt und mal grob gesagt bedeutete, dass ein Zehntel der Oberfläche der DDR zum Abbau freigegeben war. Ich habe immer gegen diese Einigungsvertragsklausel gekämpft und habe schließlich durchsetzen können, dass der Einigungsvertrag in diesem Punkt geändert wurde. Und das war auch meine erste praktische Zusammenarbeit mit der CDU, weil ich das zum Schluss mit Wolfgang Schäuble verhandeln musste. Damals war ich noch Grüne. Ich habe ihn bei dieser Gelegenheit als einen sehr pragmatischen Politiker kennengelernt. Und der Einigungsvertrag ist an dem Punkt, wo ich ihn am meisten kritisiert habe, geändert worden.
Nun ist das, Frau Lengsfeld, ja ein sehr konkreter Punkt, den Sie dort kritisiert haben. Insgesamt waren Sie also mit der Vereinigungspolitik, wenn ich das so nennen darf, der CDU durchaus einverstanden.
Ich habe auch noch weitere Kritikpunkte am Einigungsvertrag gehabt und habe die immer benannt, und es sind ja auch noch weitere Dinge korrigiert worden. Und man muss jetzt im Nachhinein nach 7 Jahren sagen, es hat ja zur Vereinigung keine Alternative gegeben, und sie ist im Großen und Ganzen besser verlaufen, als man befürchtet hat. Und natürlich sind da Fehler gemacht worden und die müssen auch korrigiert werden. Und man darf auch nicht damit aufhören, Fehler, die man da noch entdeckt, zu korrigieren. Aber ich denke, insgesamt ist dieser Vereinigungsprozess ohne diese großen Verwerfungen über die Bühne gegangen, die vorausgesagt worden sind.
Ein Grund, Frau Lengsfeld, den Sie angeführt haben, als Sie sich entschieden haben, die Grünen zu verlassen, zur CDU zu gehen, das war ja die Haltung der Grünen gegenüber der PDS. Schauen Sie bei den sogenannten Blockflöten in der Ost-CDU weg?
Nein, da habe ich sehr genau hingeschaut. Wir haben bei unserem Übertritt tatsächlich gedacht, dass das ein größeres Problem werden könnte. Wir haben aber dann festgestellt, dass der Selbstreinigungsprozess in der CDU relativ gut und zum Teil besser als in anderen Parteien funktioniert hat. Es sind ja 1990 schon viele Mitglieder des demokratischen Aufbruchs, das war damals auch eine Bürgerrechtsvereinigung der DDR, in die CDU gegangen und die haben dafür gesorgt, dass belastete Funktionäre, vor allen Dingen Stasi-belastete Funktionäre, ohne Wenn und Aber aus ihren Funktionen entfernt worden sind, und es mag die eine oder andere Altlast noch geben, das will ich gar nicht bestreiten, und mit der muss man sich auseinandersetzen.
Das heißt, da wird noch was passieren.
Ja, und da wird man sich auch auseinandersetzen, aber ich muss sagen, die CDU hat keinen Stolpe zum Beispiel und nicht diese ganze Phalanx von ich habe doch niemanden geschadet, IMs, die sich auf ihn berufen können, und das halte ich für einen großen Vorteil.
Die Grünen haben ja Ihnen damals beim Übertritt vorgeworfen, Sie würden in der Grünen-Partei in Thüringen keinen Bein mehr auf den Boden bekommen. Deswegen sind Sie zur CDU gegangen, weil man Ihnen da versprochen hat, dann kommen Sie wieder im Bundestag 1998. Ist das alles Polemik gewesen?
Ja, das ist nun die übliche oder bedauerliche Dreckskampagne gewesen, an der sich übrigens also die grüne Bundestagsfraktion nicht beteiligt hat. Die hat immer sehr fair reagiert, das muss ich hier dann auch mal sagen. Mein Entschluss, für die Grünen nicht mehr anzutreten, stand lange vor meinem Übertritt in die CDU fest.
Ja, aber immerhin, Sie haben eben die Parteiführung in Bonn genannt. Die Fraktion hat Ihnen ja einen Brief geschrieben und davon Wählertäuschung gesprochen.
Nein, das haben Sie so nicht gesagt. Und also nicht die Fraktion, und Wählertäuschung ist es auch nicht gewesen. Es ist, das mag man gut finden oder nicht, das Recht eines jeden Abgeordneten, seinem Gewissen zu folgen. Und ich habe meinen Wahlkampf damals als einen ganz klaren Anti-PDS-Wahlkampf gegen das sachsen-anhaltinische Modell und gegen eine weitere Annäherung an die PDS aufgebaut. Ich habe dafür die meisten Stimmen aller bündnisgrünen Abgeordneten im Osten bekommen und habe daraus ein klares Wählervotum abgelesen. Und als sich dann innerhalb von 2 Jahren die Politik der Ost-Bündnisgrünen so dramatisch an die PDS annäherte, dass sie zum Schluss in Thüringen sogar einen Antrag gebracht haben, dass man mit der PDS Koalition eingehen solle. Da habe ich dann gesagt, kann ich nicht mehr mitmachen.
Vera Lengsfeld war das, die CDU-Abgeordnete in Bonn, früher bei den Grünen, davor Bürgerrechtlerin in der DDR. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören nach Leipzig. Ja. In 1,5 Minuten, 8:30 Uhr.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
8:22 Uhr. In Frankfurt am Main ist gestern die 49. Buchmesse eröffnet worden. Wie immer eine Veranstaltung der Superlative mit in diesem Jahr fast 10.000 Verlagen aus über 100 Ländern und rund 300.000 Buchtiteln im Angebot. Das Erstaunliche an dieser Entwicklung hierzulande: trotz der wachsenden Bedeutung der elektronischen Medien verzeichnen die deutschen Verlage steigende Umsätze, geben die Deutschen noch immer beträchtliche Summen für Bücher und Broschüren aus, durchschnittlich 355 Mark pro 4-Personen-Haushalt in den alten und 290 Mark in den neuen Bundesländern. Am Telefon ist der Schriftsteller Erich Löst. Guten Morgen, Herr Löst.
Guten Morgen, Herr Labun.
Herr Löst, Sie sind nicht nur Autor, sondern auch Verleger. Und zum Verleger wurden Sie vor Jahren nicht zuletzt aus Protest gegen Ihre Behandlung als Schriftsteller durch etablierte Großverlage. Wie bewerten Sie heute mit Blick zum Beispiel auf die Frankfurter Buchmesse eigentlich das Geschäft mit der Literatur?
Das ist nicht ganz richtig. Der Verleger ist mein Sohn, aber es ist schon was Wahres dran. Es ist ein kleiner Verlag, der Linden Verlag in Leipzig, und der Verlag hat einen Autor und das bin ich, nur einen Autor. Jetzt Ihre Frage und was Sie erst gesagt haben, ist nicht so ganz richtig. Wir haben, also der Buchhandel, wir haben in den letzten Jahren ganz kleine Zuwächse errechnet, 1%, 2%, aber wir waren uns einig, dass das durch die steigenden Preise verursacht worden ist, und in diesem Jahr werden wir wohl dahin kommen und zu sagen, der Umsatz geht zurück.
Herr Löst, eins der wichtigsten Themen auf der Buchmesse ist das Thema Buchpreisbindung. Da hat die Europäische Kommission nun die Veröffentlichung einer Studie angekündigt, die möglicherweise die Empfehlung zur Folge haben könnte, die grenzüberschreitende Buchpreisbindung zwischen Deutschland und Österreich aufzuheben, denn das ist nach Ansicht der EU-Kommission eine wettbewerbswidrige Veranstaltung. Welche Folgen hätte das zum Beispiel für Ihren Linden Verlag?
Wir werden uns sträuben. Wir, das ist der Börsenverein und der Schriftstellerverband und die Buchhändler und die Autoren. Wir hatten den Kanzler auf unserer Seite. Wir haben den Bundespräsidenten auf unserer Seite. Das muss eine deutsche Besonderheit bleiben in Europa, diese Buchpreisbindung. Sonst ginge viel kaputt, viel kleine Buchhandlungen in kleinen Orten. Sie würden dann aufgeschluckt von den Großen, von den Giganten. Es würde unsere Landschaft verändern. Das wollen wir nicht. Wir sträuben uns dagegen und wir sagen, wenn die Norweger für ihre Fische und die Sarden für ihre Schafe Sonderregelungen haben, dann wollen wir diese für das Buch haben und halten.
Das Buch als Kulturgut, Herr Löst, muss sich zunehmend behaupten. Neben dem Fernsehen, dem Internet und digitalen Speichermöglichkeiten wie der CD-ROM, wird die Kultur zwischen zwei Buchdeckeln überhaupt überleben können, nach Ihrer Meinung?
Es sind immer wieder neue Dinge hinzugekommen und das Buch ist geblieben. Und als das Fernsehen kam, dann sagte man, jetzt geht das Radio, jetzt geht das Hörspiel den Bach runter. Und als der Farbfilm kam, da sagte man, jetzt wird man den Schwarz-Weiß-Film nicht mehr haben und so weiter. Es kommt immer etwas Neues und das Alte muss sich anpassen, geht manchmal zurück. Aber natürlich wird das Buch bleiben, das ist auch gar keine Frage.
Da sind Sie Optimist.
Aber ja.
Herr Löst, die DDR galt einst einmal als Leseland. Was ist daran 7 Jahre nach der Wiedervereinigung geblieben? Sie leben ja teilweise auch in Leipzig. Welche Beobachtungen können Sie da machen?
Naja, sie galt in den Augen von Hermann Kant und vom Zensurminister als Leseland, nicht in den Augen der Leser selber. Sie hatten ein ganz geringes Angebot, es waren 400 Belletristiktitel im Jahr. Und die haben sie dann fleißig gelesen. Sie haben sie auch gelesen, weil sie keine Zeitschriften hatten, aus denen man schmökern kann. Und dann waren sie überrascht, als der Spiegel kam und sie merken, wie dick der eigentlich ist, und konnten damit gar nicht umgehen. Also sie haben Buch gelesen, weil es nichts anderes gab. Und dann kam diese ganz große Umstellung. Dann mussten sie lernen, dass man bei einer Zeitung eben einen Teil liest und das andere sofort wegschmeißt. Und die erste Überraschung im Buchhandel war ja dann auch, dass nur noch der Ratgeber gekauft wurde, das Reisebuch, die Landkarte, das Sprachbuch, man wollte nun mal Italienisch reden lernen, und das Kinderbuch. Und die Belletristik war in den ersten Jahren so gut wie tot. Das hat sich inzwischen gegeben. Die Leute sagen, wir haben früher ein Buch gekauft, jetzt kaufen wir wieder eins. Aber es kostet eben nicht mehr 9,80 Mark, sondern es kostet 48 Mark. Das sind Unterschiede, aber es gleicht sich langsam an. Es wird so ein bisschen wie früher oder es wird so beinahe wie im Westen.
Wie verkauft sich der Autor Erich Löst in den neuen Bundesländern, der ja in seinen Werken durchaus auf seine eigenen DDR-Erfahrungen zurückblickt?
Ja, das ist nicht so leicht zu vergleichen, dass man nun sagt Stückzahl gegen Stückzahl, denn im Osten ist die Kaufkraft geringer. Natürlich, mein letztes dickes Buch Nikolaikirche ist vor allem in Leipzig gekauft worden. Das ist ein Heimspiel, das ist mal klar, rund um die Nikolaikirche. Dann aber auch Berlin, da haben wir gestaunt. Und dann ist im Osten nicht so viel stärker als im Westen, da gibt es auch Interesse. Vergleichbar, weg vom Geld, ist ja die Einschaltquote beim Fernsehen. Und als die beiden Fernsehfilme liefen, haben dann die schlauen Leute ausgerechnet, dass es im Osten 16% Zuschaltungen gab und im Westen 13%. Das ist ein bisschen geringer, aber es ist kein Erdrutsch. Es ist so beinahe gleich.
Das war heute Morgen in den Informationen am Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk der Schriftsteller Erich Löst. Vielen Dank und wieder, Herr Löst.
Wiedersehen, Herr Labun.
8:29 Uhr. Uhr 16 ist es am Montagmorgen. Willkommen zu den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenbeginn, einen Ausblick auf unser Programm. Rhetorisch brillante Kritik oder intellektueller Tiefstand? Zwischen diesen Polen bewegt sich die Diskussion um Günter Grass und seine gestrige Laudatio für den Friedenspreisträger Jascha Kemal. Sie geriet zu einer Brandrede gegen die Türkei und Asylpolitik der Bundesregierung. Fragen dazu gleich im Anschluss an diese Übersicht an den Vizepräsidenten des Bundestages Hans-Ulrich Klose von der SPD. Wohl selten hat ein deutscher Schriftsteller binnen weniger Tage so viel Gegensätzliches über sich gehört. Günter Grass wurde am vergangenen Donnerstag zu seinem 70. Geburtstag vielfach geehrt, im Mittelpunkt sein Werk, aber auch sein ständiges, mitunter auch parteipolitisches Engagement. Gestern hielt er die Laudatio auf den Friedenspreisträger Jascha Kemal in der Paulskirche in Frankfurt. Grass machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für die Türkei und Asylpolitik der Bundesregierung. Hier seine Worte, die im Mittelpunkt der Kontroverse stehen.
Wer immer hier versammelt in der Paulskirche die Interessen der Regierung Kohl-Kinkel vertritt, weiß, dass die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren Waffenlieferungen in die gegen ihr eigenes Volk einen Vernichtungskrieg führende türkische Republik duldet. Nach 1990, als uns die Gunst der Stunde die Möglichkeit einer deutschen Einigung öffnete, sind sogar Panzer und gepanzerte Fahrzeuge aus den Beständen der ehemaligen Volksarmee der DDR in dieses kriegsführende Land geliefert worden. So, wir wurden und sind Mittäter. Wir duldeten ein so schnelles wie schmutziges Geschäft. Ich schäme mich meines zum bloßen Wirtschaftsstandort verkommenen Landes, dessen Regierung todbringenden Handel zulässt und zudem den verfolgten Kurden das Recht auf Asyl verweigert.
Günter Grass gestern in der Frankfurter Paulskirche. CDU und Bundesregierung haben die Kritik zurückgewiesen und halten Grass unsachliche Ausfälle gegen die Bundesrepublik vor. Grass' Rede markiere den intellektuellen Tiefstand eines Schriftstellers, der sich endgültig aus dem Kreise ernstzunehmender Literaten verabschiedet hat. So CDU-Generalsekretär Peter Hinze. Am Telefon ist nun Hans-Ulrich Klose von der SPD. Er ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Guten Morgen, Herr Klose.
Guten Morgen.
Wir haben es eben in der Presseschau gehört, die Kommentatoren tun sich schwer. Soll man nun stolz sein auf diesen Günter Grass oder nicht?
Also ich war ja dabei in der Paulskirche und habe zugehört und muss sagen, es war eine Laudatio, die zum Teil brillant war und zu einem Teil ein wenig irritierend, um es diplomatisch zu formulieren. Grass hatte sich mit dem Werk Jascha Kemals intensiv auseinandergesetzt und interpretierte es brillant. Bei dem Teil Politik kann man sagen, war er subjektiv auf der richtigen Seite, subjektiv ehrlich, hat aber die Fakten nur zum Teil getroffen.
Was sind denn die Fakten, die Ihrer Meinung nach falsch wiedergegeben wurden?
Also es ist bei dem Kurdenkonflikt, um den anzusprechen, zweierlei zu bemerken. Die türkische Regierung sagt, es gibt gar keinen Kurdenkonflikt, sondern es gibt nur einen PKK-Konflikt. Die Wahrheit ist, beides stimmt. Es gibt einen Kurdenkonflikt seit Jahrzehnten, der viel zu tun hat mit Geschichte, vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg. Und es gibt einen PKK-Konflikt. Und dass die türkische Politik in der Lage sein muss, sich gegen PKK-Terror zu verteidigen, scheint mir ebenso klar wie die Forderung, dass nach Jahrzehnten eine vernünftige politische Regelung für das Kurdenproblem gefunden werden muss, das allerdings nicht allein ein türkisches Problem ist.
Sind die Waffenlieferungen Deutschlands in die Türkei zu Recht anfechtbar?
Die SPD war dagegen und hat gesagt, es wäre besser, man würde der Türkei helfen, indem man ihr Wirtschaftshilfe leiste. Denn der Kurdenkonflikt ist natürlich zu einem großen Teil auch ein sozialer Konflikt, weil im Südosten der Türkei die Entwicklung weit hinterherhängt und eine Perspektivlosigkeit vorhanden ist, die dann wiederum schieren Terrorismus begünstigt. Das, was Gras geboten hat an intelligenter oder intellektueller Polemik, war aber auch nicht unbedingt weise zu nennen. Auf einen wichtigen Unterschied will ich aufmerksam machen. Wir haben heute vielfach eine Generation, die nach dem Kriege geboren und aufgewachsen worden ist. Ich zum Beispiel bin noch ein Produkt der Vorkriegszeit und das gilt in noch stärkerem Maße natürlich für Günter Grass, der das ganz anders erlebt hat. Und von dieser Geschichte her, wie ich finde, einen anderen Anspruch hat, auch überzureagieren.
Um es zum Schluss noch einmal deutlich zu machen, Herr Klose, gilt es, Günter Grass anhand der Kritik gegen ihn in Schutz zu nehmen?
Wissen Sie, Günter Grass ist eine Art deutsche Institution. Er ist ein Literat von hohen Graden, wenn auch als Literat umstritten. Und er war immer ein Mann, der politisch, wie soll ich sagen, dazwischen geschlagen hat. Die feine Nuance war ja nie seine politische Spezialität. Wenn das Land solche, ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Typen nicht mehr erträgt, dann ist in dem Land irgendwas nicht in Ordnung.
Hans-Ulrich Klose war das von der SPD. Er ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages im Deutschlandfunk. Vielen Dank, es ist 7 Uhr und 28 Minuten.
Deutschlandfunk. Die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Am Mikrofon dieser vierten und letzten Stunde ist Martin Gerner. Das Verhältnis von Geist und Macht, von Literaten und Intellektuellen wird uns gleich beschäftigen zur Politik. Ich spreche darüber mit der Schriftstellerin Christa Wolf. Anlass ist die jüngste Rede von Günter Grass. Drei Tage ist sie inzwischen her, die Rede von Günter Grass zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den türkischen Schriftsteller Yasar Kemal. Die Kritiker waren schnell zur Stelle, die Unterstützer haben sich inzwischen geoutet. Aber nur langsam wird klar, was es überhaupt bedeutet, dass ein deutscher Dichter und Denker sich derart in öffentlicher Kritik übt. Endlich ist mal wieder etwas los, endlich ist Spannung im Laden, freut sich Erich Löst, Schriftstellerkollege von Grass. Gepflegter hatte unlängst Bundespräsident Roman Herzog geredet. Er kritisierte, dass sich die Intellektuellen in Deutschland zu wenig einmischten. Ist dem so und wenn ja, warum pflegen Politik und Intellektuelle keinen Dialog, keine Streitkultur mehr? Wie steht es mit dem Verhältnis von Geist und Macht in diesem Land? Darüber möchte ich jetzt reden mit der Schriftstellerin Christa Wolf. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Gerner.
Frau Wolf, freuen Sie sich über das Echo, das die Grass-Rede ausgelöst hat oder hat er sich etwas zu weit vorgewagt, Ihrer Meinung nach?
Nein, ich glaube, es ist genau das passiert, was Günter Grass wollte. Sie sagen selbst, es ist nun schon der dritte, eigentlich der vierte Tag, in dem in diesem Land endlich mal grundsätzliche Fragen wieder diskutiert werden. Und ich glaube, genau das hat Günter Grass mit seiner Rede erreichen wollen. Er hat, ich glaube, man kann nicht leise sein und flüstern, wenn in diesem Land überhaupt ein Echo kommen soll. Und nun hat er also laut und deutlich das gesagt, was er zu seinem Thema, nämlich der Ausländerpolitik, sagen wollte. Und genau das ist eingetreten. Seine Rede hat polarisiert, seine Rede hat ein großes Echo gefunden und nun wäre jetzt natürlich zu erreichen, dass auch seine Thesen wirklich diskutiert werden, nicht nur die Art, wie er sie vorgetragen hat und vor allen Dingen, dass diejenigen Missstände, die er mit Recht anprangert, auch tatsächlich beseitigt werden.
Aber lassen Sie uns noch mal näher auf die Rede schauen. Was ist da wirklich passiert in der Paulskirche? Warum dieses Echo, das nicht verstummen will? Erich Löst sagt, es ist mal wieder etwas los im Laden. Warum war es so lange still?
Wissen Sie, das ist eine dieser Thesen, die ich nie geteilt habe, dass es so still war. Schriftsteller haben sich in diesem Land und eingemischt, immer wenn es um grundsätzliche Dinge ging. Aber wenn also die ganze Öffentlichkeit besetzt ist von Diskussionen über Steuerreform oder Senkung der Lohnnebenkosten über Rentenreform. Ich sage nicht, dass das unwichtige Diskussionen sind. Das sind keine Diskussionen, die nun ein Schriftsteller unbedingt mittragen muss. Aber genau in dem Moment, wo eine grundsätzliche Debatte aufkommt, eben jetzt durch Günter Grass in der Paulskirche, da sind auch die Intellektuellen wieder da und rühren sich und sagen ihre Meinung dazu. Ich denke, das hängt wirklich an dem Diskussionsklima in dem Land und auch an den Diskussionsgegenständen, wenn es eine Zeit lang so aussieht, als ob Intellektuelle still sind.
Aber es hat sich ja so etwas wie eine Schicht von Mehltau auf den intellektuellen Diskurs in Deutschland gelegt. Hat das etwas mit den politischen Mehrheiten in Deutschland zu tun?
Ganz sicher, ganz sicher. Es hat etwas zu tun mit der Diskussionskultur in der Zeit, als die deutsche Einheit durchgeführt wurde.
Was hat sich da verändert oder getan zu dem Zeitpunkt?
Ja, zu dem Zeitpunkt hat das Feuilleton, also die Intellektuellen zumindest der DDR, ziemlich im Bausch und Bogen verurteilt. Das hat sich natürlich, wie ich zu meiner Überraschung dann bemerkte, auch auf die Intellektuellen in der Bundesrepublik ausgewirkt, nachdem dann die Einheit hergestellt war. Das hat, glaube ich, eine gewisse Unlust, sage ich mal, um keine anderen Wörter zu gebrauchen, hervorgerufen, sich einzumischen, weil man ja sieht, wie eine solche Einmischung sofort behandelt wird. Und man sieht es jetzt auch bei Grass. Nur ist jetzt, glaube ich, der Punkt erreicht, wo das niemanden mehr dazu bringen kann, darüber zu schweigen. Auch wenn man sieht, welch ein Schwall von Echo, zum Teil ja sehr unsachliches, auf Grass jetzt zurücktritt.
Sie haben gesagt, die Intellektuellen seien nie ganz aus der Diskussion verschwunden gewesen, aus der öffentlichen. Trotzdem wirft die Grass-Rede nach Meinung vieler Experten ein Schlaglicht auf ein etwas verwaistes Feld der öffentlichen Einmischung. Die Intellektuellen gelten ja nicht nur in Deutschland als Gewissen der Nation, aber wenn man einmal von der Grass-Rede absieht, dann fragt man sich, wo waren sie mit ihrem Beitrag etwa bei der Diskussion um den Lauschangriff, die Reform des Asylrechts etc. etc.
Wissen Sie, es hat immer, auch zu diesen Fragen, hat es immer Einmischungen gegeben. Die wurden nur in der Öffentlichkeit gar nicht bemerkt. Wenn es sich zum Beispiel um Reden handelt, die ein Schriftsteller irgendwo hält, zum Beispiel, es gibt es in Berlin ja mehrere Reihen, in denen regelmäßig auch Schriftsteller reden, so wird das in einer ganz kleinen Notiz nur bemerkt. Vielleicht wird die Rede irgendwo abgedruckt, aber damit ist es auch erledigt. Selbst wenn in dieser Rede, wie es immer der Fall war, jüngst zum Beispiel bei Christoph Hein, vorher schon bei Grass, bei Volker Braun, selbst wenn in dieser Rede sehr viel Aktuelles war. Es handelt sich auch darum, dass in Deutschland so eine Öffentlichkeitskultur ist, die nur ganz bestimmte Arten der öffentlichen Äußerung überhaupt zur Kenntnis nimmt.
Frau Wolf, Sie haben sich in einer bestimmten Situation einmal als Ostpendant von Günter Grass bezeichnet.
Das habe ich nie getan. Bestimmt nicht, nein.
Zumindest ist
vielleicht bin ich so bezeichnet worden, aber ich würde das nie so tun.
Zumindest haben Sie am 1. Mai vergangenen Jahres dem Tagesspiegel ein Interview gegeben und dort sagen Sie, ich zitiere, ich glaube nicht, dass ein Autor in dieser Gesellschaft etwas bewegen kann im Sinne einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist das Zitat, das klingt nach Resignation.
Nein, das ist keine Resignation, das ist Einsicht in die Verhältnisse, glaube ich. Wissen Sie, ich habe auch wieder an der Reaktion auf die Grass-Rede bemerkt, dass es in diesem Land ja fehlt, vielleicht uns allen, aber jedenfalls hat sich gezeigt an der Reaktion besonders bestimmter Politiker auf diese Rede, dass es uns fehlt an Souveränität. Es ist also ein Land, das offenbar immer noch und vielleicht jetzt nach der Einheit wieder auf neue und andere Weise einen Mangel an Selbstbewusstsein hat, und zwar an einem wirklichen Selbstbewusstsein, das gewachsen ist. Und so dass also jede Einmischung, die also so daherkommt wie die von Grass, eine Reaktion hervorruft, wo man sich nur an den Kopf fassen kann, was bedeutet denn das, dass also Politiker auf diese Weise auf eine Kritik reagieren?
Sie meinen Herrn Hinze?
Ich meine besonders Herrn Hinze, ja. Also das ist ja wirklich, war ja nun wirklich ganz erstaunlich. Also war für mich sehr interessant, diese Reaktion, weil sie eben zeigte, dass offenbar erstens ein sehr wunder Punkt getroffen wurde und dass zweitens eben wirklich dann alle Sicherungen auch durchbrennen und dass man sich überhaupt nicht in dem Moment anscheinend überlegen kann, wie eine solche Abkanzelung und eine solche Ausgrenzung eines bedeutenden, wirklich bedeutenden Autors aus dem literarischen Leben, aus der also wirkt auf die Öffentlichkeit, hoffe ich jedenfalls.
Das
hat mich ja sehr interessiert.
Gehört zu dieser Souveränität, die Sie eben angesprochen haben, auch, dass das Nichtverhältnis, denn das ist es ja mehr oder weniger zurzeit, zwischen Politik und Intellektuellen wieder aufgehoben werden muss?
Wissen Sie, ich glaube nicht, dass es zwischen aller Politik und allen Intellektuellen so ist. Das stimmt nicht. Es gibt durchaus Begegnungen zwischen Politikern und Intellektuellen, bei denen diskutiert wird.
Aber warum nimmt, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, warum nimmt ein Helmut Kohl zu einer Reise ins Ausland nie einen Schriftsteller mit?
Da müssten Sie schon ihn fragen, das weiß ich natürlich nicht.
Welche Konsequenzen, welche Lehre ziehen Sie denn aus der Grassrede und der Diskussion, die es jetzt gegeben hat?
Na, zumindest für mich noch mehr Freudigkeit, mich einzumischen. Und vor allen Dingen aber natürlich auch die Lehre, wirklich die Vorgänge zu verfolgen und solche, die besonders die Einmischung verlangen, wie eben zum Beispiel die Behandlung von Ausländern in der Bundesrepublik, solche Vorgänge auch mit großem Sachverstand zu verfolgen und sozusagen auch darauf vorbereitet sein, sich dort einzumischen.
Die Schriftstellerin Christa Wolf war das im Anschluss und nach 3 Tagen Debatte um die Rede von Günter Grass aus Anlass der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank, Frau Wolf, für das Gespräch.
Bitte sehr.
Auf Wiedersehen nach Berlin.
Wiedersehen.
28 Minuten im Deutschlandfunk.